9. Juni, 20:05 Uhr. Ich habe soeben die ersten Ergebnisse der Europawahl verdaut. Was heißt verdaut habe ich sie noch nicht, ich habe sie noch schnell wahrgenommen.
Gesehen.
Und war dann noch überlegen, aber habe dann gedacht, jetzt sagst du dazu einfach gar nichts, gehst schnell hoch zu Jay-Z und wir müssen ja noch podcasten. Jetzt haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen und sollten wir auch nicht tun, oder?
Nee.
Es zieht das Ganze so ein bisschen runter. Was schade wäre, denn heute ist eigentlich eine ganz tolle Folge.
Ja.
Du warst nämlich die ganze Woche unterwegs, hast unheimlich viel erlebt und warum für mich die Folge so besonders toll ist, ist, dass es natürlich immer nochmal was ganz anderes ist, dir zuzuhören, wenn ich noch überhaupt nichts weiß. Ich war nicht dabei bei vielen Sachen. Und wir hatten auch dadurch, dass ich entweder arbeiten war oder du unterwegs war oder sich auch beides überschnitten hat, auch noch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie über das ein oder andere zu sprechen.
Stimmt.
Ja. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit einem der, nicht nur der Highlights dieser Woche, sondern vermutlich so ein bisschen auch mit einem der Highlights deines Lebens an. Auch wenn ich weiß, dass du noch weitere, viel größere Highlights anstrebst, würde ich sagen, ist so das Ergebnis der mündlichen Abi-Prüfung, der schriftlichen Abi-Prüfung schon ein Moment, auf den du ja in vielen Jahren wahrscheinlich auch noch zurückblicken wirst.
Ja, es ist in erster Linie ja einfach ein wichtiger Schritt in meinem ganzen großen Plan und es ist jetzt nie der Schritt, von dem ich gedacht habe, er würde kritisch, also da, das ist es nicht so.
Kritisch im Sinne von, dass du das gar nicht schaffst?
Also mir war klar, dass mein Plan nicht daran scheitern wird, dass die Abi-Noten so schlecht sind, aber wenn jetzt die Ergebnisse anders gewesen wären, dann hätte das Ganze sich vielleicht sehr verkompliziert. Ich hätte noch ein Jahr Pause machen müssen und von daher bin ich, ja doch, war es natürlich schon wichtig, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Genau, weil das muss man vielleicht nochmal erklären. Du hast das bis, ich glaube, wer den Podcast komplett verfolgt, der konnte das sogar nachvollziehen, dass du irgendwann mal im Podcast gesagt hast, naja, Abi und welche Note ist eigentlich fast egal so ein bisschen. Und dieses Blatt hat sich dramatisch verändert, als du am CERN warst und die Möglichkeit gesehen hast, über ein Studium an der ETH da beruflich in die Dienste als Wissenschaftler treten zu können.
Ja.
So. Und hast dich dann auf deinen Hosenboden gesetzt vom Allerfeinsten und hast gesagt, naja, ich müsste eigentlich eine 1,0 schaffen, weil du ansonsten Gefahr läufst, dass du gewissen Zulassungsprüfungen für die ETH Zürich noch dich unterziehen musst, die wiederum dann erst im Januar wären. Das heißt, du würdest ein Jahr verlieren. Kann man das so in Kürze zusammenfassen? Oder
ja, und das ist auch eine zeitliche Überlegung, dass das Lernen für so eine Aufnahmeprüfung wahrscheinlich aufwendiger ist, als jetzt für das Abitur richtig zu lernen.
Also da war auch das ein Abwägungsprozess so ein bisschen. Ja. Also im Umkehrschluss, wenn du gesagt hättest, naja, mit alles über 1,0 muss ich nochmal einen Abschlusstest machen und du wüsstest, dieser Abschlusstest wäre ein Referat über irgendein Thema aus der Quantentheorie, aus der Chaostheorie gewesen, dann hättest du dich dafür eher entschieden, weil du da weniger Aufwand gehabt hättest?
Kommt darauf an, wie schlimm das zusätzliche Jahr wiegt, ne?
Ah, okay. Das zusätzliche Jahr habe ich da bei der Betrachtungsweise natürlich völlig außer Acht gelassen.
Es ist auf jeden Fall eine rein pragmatische Entscheidung. Es geht einfach darum, dass das Abitur hat halt seine Funktion, ist ein Teil in dem ganz großen Plan, die Welt als Wissenschaftler gerechter zu machen und ist wieder ein kleiner Teil davon erfüllt worden. Wieder einen kleinen Schritt weiter.
Und wenn ich das soweit von außen richtig betrachtet habe, ich kann es ja nicht so richtig betrachten, weil wir uns wie gesagt kaum gesehen haben, nachdem du die Ergebnisse erhalten hast, glaube ich nur einen Abend kurz irgendwie, glaube ich, am Montag, ne? Oder am Dienstag und dann sind wir nochmal zusammen los, aber so richtig den Eindruck, dass dir schon zu feiern zumute ist, hatte ich noch nicht, sondern du trägst es noch mit einer gewissen Gelassenheit und bist immer noch hochkonzentriert, kann man das so sagen?
Ja, stimmt schon. Erstmal habe ich ja grundsätzlich auch schon mal gesagt, dass irgendwie allgemein momentan nicht so die Zeit zum Feiern ist, aber auch was das angeht, das Abitur, ist es natürlich auch erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist, also wenn auch die mündlichen Prüfungen vorbei sind. Ich habe jetzt durch die Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungen brauche ich aus den zwei mündlichen Prüfungen jetzt nur noch zusammen 20 Punkte, also 10 pro Prüfung würden reichen. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, aber natürlich, vorbei ist es trotzdem erst, wenn es vorbei ist.
Okay. Und die mündliche Prüfung ist morgen, glaube ich? Die erste ist morgen, das ist Geschichte und wann?
Nee, morgen ist die Präsentationsprüfung.
Oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, morgen wäre die mündliche Prüfung Geschichte.
Nee, morgen ist das praktisch die besondere Lernleistung, das Kolloquium über Chaosphysik.
Ui, und wann ist die mündliche?
Die ist dann eine Woche später.
Ah, dann habe ich heute sogar, irgendjemand hatte auf, ich weiß gar nicht, auf Twitter, Blue Sky oder irgendwo, hatte jemand gefragt. Und da hatte ich gesagt, dass du morgen die mündliche Prüfung in Geschichte hast. Habe ich auch noch Unsinn verbreitet. Das tut mir sehr leid. Ja. Ja, aber du bist jetzt dadurch in der Situation, dass du schon entspannter auf diese nächsten Prüfungen gucken könntest.
Ja.
Aber diese Entspannung willst du dir persönlich noch nicht so richtig gönnen oder die hast du dir gegönnt in der Zeit, wo ich nicht dabei war?
Ich bin schon recht entspannt
momentan. Ja.
Ja, also wenn man sich anguckt, was ich vor den schriftlichen Prüfungen gemacht habe, habe ich ja wirklich nur gelernt. Jetzt ist der Fokus ja eher wieder auf anderen Dingen. Also ich bin aus anderen Gründen nicht entspannt, aber was Schule angeht, bin ich sehr entspannt. Also weniger als 10 Punkte werden das nicht.
Okay. Dann würde ich sagen, dann stürzen wir uns gleich ins nächste Abenteuer.
Ja.
Wir haben eine Einladung gehabt, die wir sehr, sehr gerne wahrgenommen haben, und zwar von Apple. Magst du davon vielleicht mal so ein bisschen was erzählen? Vielleicht erstmal im Vorlauf, worum ging es? Was sollten wir da machen? Und dann vielleicht einfach so ein bisschen, wie der Tag war.
Es war ein Talk praktisch, also eine Art Interview im Apple Store in der Rosenthaler Straße. Und es ging so um alles eigentlich, also um Lieblingsvereinssuche, um Autismus, Neurodivergenz, um meine künftigen Pläne, um unsere Reisen, alles war Querbeet-Thema. Die Location war halt sehr besonders und vorher wurden wir noch durch das Büro von Apple geführt, was auch ziemlich cool war. Und das Gespräch selbst auch mit der Fragerunde und der Moderatorin Romina Langenhahn, das war schon ein cooler Auftritt.
Das Apple-Büro war im alten Telegrafenamt und bot dir dann auch einen Aufzug allererster Güteklasse.
Der Aufzug war echt,
Das war ein Büro ganz nach deinem Geschmack, würde ich sagen, oder?
Ja, also der Aufzug ist ein bisschen Ablenkung, dann wahrscheinlich viele Leute, die da arbeiten, so.
Ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, wir hätten fragen können. Wir saßen ja später noch mit einem Teil der Mannschaft da ein bisschen zusammen. Hätte man ja fragen können, wer von denen vielleicht hauptsächlich die Zeit damit verbringt, einfach den ganzen Tag mit dem Aufzug hoch und runter zu fahren.
Es war jedenfalls so einer, wo so eine Art Zeiger sozusagen auf die verschiedenen Stockwerke dann zeigt, wenn der Aufzug fährt. Und der war auch von innen, war noch so richtig verkleidet. Das war schon, war schon ein guter Aufzug.
Ja. Ja, und dort im Büro hatten wir dann so ein kleines, wie kann man das nennen, so ein kleines Come-Together, kann man das so nennen, vielleicht irgendwie, ja. mit Teilen des Teams von Apple, und saßen einfach gemütlich in der Runde und haben ein bisschen gequatscht über den Film, über die Entstehung. Sie haben dich ein bisschen was fragen können und ging viel um das Thema Diversität und Inklusion. Das war schon eine illustre Runde da insgesamt, würde ich mal sagen, so, ja. Und direkt im Anschluss sind wir dann rüber in den Apple-Tor in der Rosenthaler Straße, wo erstmal auf einer riesigen Leinwand dann quasi diese Grafik von uns zu sehen sah. Das ist für mich immer noch irgendwie immer so ein bisschen unwirklich, wenn ich das sehe. Also das Filmplakat, selbst da muss ich mich dran gewöhnen, aber wenn man uns selbst da irgendwo sieht, ist das für mich immer noch ein bisschen komisch. Für dich nicht?
Nee, so muss das sein. Ja, ich kann mich da sehr, sehr, sehr gut dran gewöhnen, mich auf großen Reklamen zu sehen.
Ja, okay.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo am Zoo-Kino in Berlin noch das Wochenendrebellenposter hing. Da war es ja wirklich so, wenn man mit dem ICE nach Berlin reinfährt, am Bahnhof Zoo, dann sieht man aus dem ICE-Fenster, ist das Erste, was man von diesem Platz sieht.
Ja, aber das war ja das Filmplakat. Das ist ja dann schon nochmal was anderes, als wenn nicht. Findest du gar nicht? Nee. Also du bist so connected mit dem Film, dass du sagst, das gehört alles so zu der Thematik Wochenendrebellen, dass du das so eng siehst, dass dir das ausreicht. So.
Ja.
Okay. Ja, ich finde, das ist aber schon irgendwie, fühlt sich dann schon nochmal anders an, wenn man da selbst zu sehen ist irgendwo drauf. Hm. Empfindest du gar nicht
so. Nee. Es geht ja nicht darum, also es geht ja um meine Figur und nicht um meinen Körper, so darum, wie ich tatsächlich aussehe.
Ja, verstehe ich, aber bei dem Talk geht's ja schon auch so ein bisschen so um den Blick hinter die Kulissen.
Ja.
Von daher, sonst hätten sie ja da auch das Filmplakat abbilden können. Gut, bei euch ist so eine Verbindung und so eine Nähe geschaffen, dass sich das wirklich relativ schwer auseinanderhalten lässt. Das ist schon richtig, ja. Das ist schon, Das ist schon richtig. Ja, den Talk hat geleitet Romina Langenhahn, mit der wir uns dann vorher noch kurz dort getroffen haben. Richard war den Tag da, was mich sehr gefreut hat. Und dann hast du es dir natürlich nicht nehmen lassen, auch wieder die beliebte, wie lang hat der Drehtag mit Papsi gedauert, Geschichte
zu erzählen. Das ist halt ein Klassiker.
Ja, für dich ist das ein Klassiker. Ja. Für dich ist es ein Klassiker, das in Erwähnung zu bringen.
Ja.
Ja. Aber du hattest sichtlich Spaß. Der Talk ging 90 Minuten. Ich denke, du hattest so einen Redeanteil von 75%. Kann man das so in etwa?
Von uns dreien, oder?
Nee, Romina war, stimmt, ja. Die hat ja auch, also sagen wir mal, ihr beide habt euch 75% aufgeteilt.
Ja.
Oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Ja.
Ja. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, selbst ich höre dir ja immer wieder gerne zu. Hm. Ja, und dann haben sich des Abends unsere Wege getrennt, weil ich dann am nächsten Morgen früh auch sehr zeitig wieder an der Arbeit sein musste. Und du bist gleich da geblieben, um am Folgetag alleine Abenteuer zu erleben und am Folgetag deinen nächsten Auftritt in Berlin zu halten.
Ja.
Wollen wir darüber ein bisschen sprechen?
Ja. Ja, ich hatte danach dann, also ich bin dann zu Sito nach Hause. Sito selbst war auch noch auf Klassenfahrt. Das heißt, ich war eigentlich nur mit seinem Bruder und seinen Eltern da.
Ja, muss man vielleicht auch kurz erwähnen, Sito ist der junge Mann, der ich gespielt hatte im Film.
Ja. Ja. Und am nächsten Tag bin ich dann eben, hatte ich einen Tag Zeit in Berlin und ich musste noch für Geschichte lernen, auf jeden Fall. Aber zuerst bin ich in den rein veganen Rewe gegangen in der Warschauer Straße, von dem hatte ich ja schon häufig gehört und dachte ich mir, die Gelegenheit, dort mal reinzugehen. Und es war ein bisschen überfordernd, weil man muss immer erst, das ist so wie auch in rein veganen Restaurants, dass es dauert, bis man realisiert, dass halt man tatsächlich alles nehmen kann. Also dass es jetzt nur noch darum geht, was hätte man am liebsten so. Sonst ist ja eigentlich der Ansatz immer ein umgekehrter, dass man
so, ja, du musst sonst immer per Ausschlusskriterium auswählen aus Speisekarten, ne?
Genau, und das ist halt ein ganz, ganz anderer Ansatz, der sich auch ganz komisch, der fast dekadent anfühlt, so dass man sich einfach nehmen kann, was man will. So. Aber hat halt auch was, ne? Ist schon cool. Auch wenn jetzt es gar nicht so viele Sachen gibt, die es sonst nirgends gibt, ist es halt einfach cool, da so durchgehen zu können und einfach zu schauen, was hätte man gerade gerne. Genau, dann habe ich mir so drei Süßigkeiten geholt, die spannend aussahen, die ich noch nie gesehen habe, so. Und die habe ich dann mitgenommen. Ich konnte ja jetzt nichts Gefrorenes mitnehmen oder so, oder Gekühltes, weil ich ja noch ein paar Tage dort hatte in Berlin. Also irgendwann muss ich dann nochmal hin, kurz bevor ich zurück nach Hause fahre. Genau, dann bin ich halt zum Geschichtelernen gegangen. Ich habe mir tatsächlich in Berlin den passenden Platz gesucht am Checkpoint Charlie, weil ich muss ja, das ist unser Thema, das Thema, wo ich gerade bin, ist ja Q3, das heißt Kalter Krieg und deutsche Teilung. Und dann ist natürlich spannend, praktisch an dem Ort Geschichte zu lernen, an dem es tatsächlich auch passiert ist. Also da war es, das war ja dieser Ort, wo während der Berlin-Krise praktisch die amerikanischen und die sowjetischen Panzer sich dann gegenüberstanden, nach der Abriegelung dieser Zonengrenze. Und wo es, ja, die Gefahr recht groß war für eine Eskalation, für einen dritten Weltkrieg praktisch. Und natürlich an dem Ort dann Geschichte zu lernen, hatte auch was. Und dann, als ich mit Geschichte lernen fertig war, stand abends noch ein Treffen an mit Jochen, das ist einer der Organisatoren des Fußballfilmfestivals, wo ich ja noch nie war, aber wo du ja mal warst und da habe ich eine Lesung gehalten.
Das ist 11 Meter in Berlin.
Ja. Mhm. Und ja, wir haben uns dann getroffen in so einem veganen Restaurant und haben halt gegessen und über alle möglichen Dinge gesprochen, über einen Termin, der für uns eventuell ansteht im November, der sicherlich spannend wird. Und dann bin ich wieder zurück zu Sito gefahren.
Hm. Und magst du zu dem Termin schon ein bisschen was sagen oder willst du das lieber abwarten, bis das alles in trockenen Tüchern ist?
Ich gehe mal davon aus, dass das klappen wird, von daher.
Okay.
Also ich habe ja die Kommunikation nicht übernommen, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber es geht um auch ein Fußballfilmfestival in Bilbao in Spanien. Das, glaube ich, weiß nicht, ausgerichtet wird oder zumindest assoziiert ist mit Athletic Bilbao, dem Fußballverein. Und da soll Wochenendrebellen gezeigt werden und wir sind eingeladen, auf das Festival dazu zu kommen, was zu sagen. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr cool.
Ja. Weil das auch tatsächlich mit dem Zug wäre, etwas wäre, was man überhaupt mit dem Zug dann auch mal vernünftig erreichen kann. Eben, also ja. Ich meine, wir hatten ja auch eine Einladung schon nach Honolulu, San Francisco. Aber Bilbao ist dann doch mal was man mit dem Zug dann auch schaffen kann.
Stimmt.
Ja. Ja, ich hoffe, dass das dass das klappt. Das würde mich sehr freuen, denn ich muss schon sagen, ich habe den, wenn wir da kurz zurückspringen, den Apple-Tag insgesamt, den habe ich unglaublich genossen. Nicht nur, weil wir bei Apple waren, sondern einfach, weil wir beide zusammen mal wieder unterwegs waren. Das hat mir nach, ich meine, das war da, glaube ich, das zweite Mal in diesem Jahr, wobei das erste Mal war Würzburg, das war ja nochmal ein bisschen was anderes. Da sind wir ja morgens los und sind eigentlich nachmittags schon wieder zurückgefahren. Das war diesmal irgendwie nochmal ein bisschen was anderes, ein bisschen längere Zugfahrt. Aber hat mir dahingehend unglaublich gut getan, weil ich eigentlich sehr, sehr häufig auch mir geht's oft so, wie du gerade klingst. Also so ein bisschen am Boden zerstört, bei dir vermutlich ganz aktuell geprägt von den Europawahlergebnissen.
Ja.
Bei mir geprägt von anderen Schwierigkeiten. Und da hat mir der eine Tag echt wahnsinnig gut getan. Ja.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass man damit einen Akku aufladen kann und man am nächsten Morgen nicht denkt, die ganze Welt ist scheiße.
Ja.
Aber es war trotzdem ein total hilfreicher und guter
Tag. Moment, ja.
Der mir richtig gut getan hat. Ja. Ja, gucken wir mal, ob das mit Bilbao klappt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wobei ich auch gerne hätte, dass das 11mm Fußballfilmfestival vielleicht auch nochmal in zurückkehrt.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen.
Und wir dann da vielleicht auch nochmal zusammen hingehen können. Ja.
Also Jochen hat mir versichert, falls es in irgendeiner Form das nochmal geben wird, und das ist wohl aktuell in Diskussion, wer da Interesse hatte, das weiterzumachen und sich zu engagieren, dass dann Wochenendrebellen als Film auf jeden Fall gesetzt wäre.
Ja, und dann ist natürlich auf jeden Fall gesetzt, dass wir dann auch die Begleitung machen.
Ja.
Selbst wenn wir nicht eingeladen werden, fahren wir einfach hin und kapern die Bühne.
Ja, genau.
So machen wir das. Ganz, ganz wochenendrebellisch. Da kennen wir keine Gnade. Ja. Ja. Und dann bist du den Abend wieder zurückgefahren zu Citos Eltern quasi insgesamt. Und da hattet ihr auch mal abends noch Zeit, um irgendwie so ein bisschen zu quatschen, oder bist du eigentlich immer schlagskaputt angekommen, da hast dich hingelegt und gepennt?
Also ich war schon sehr müde in der Regel, aber klar, kurz konnte man sich mal noch über Verschiedenes unterhalten. Sind auch irgendwie ganz ziemlich coole Unterhaltungen eigentlich, weil irgendwie spricht man ja nicht so häufig. Das heißt, wenn man spricht, spricht man dann über das Wichtige so.
Hm.
Finde ich ja immer besser als belangloses Zeug oder Smalltalk. Deswegen ist ein Thema recht angenehm, ja. Aber so viel Zeit bleibt dann auch nicht, weil ich bin dann echt auch immer sehr müde. Und die freie Zeit habe ich ja zwischendurch auch immer zum Lernen genutzt.
Hm. Gut, wenn das ist halt der Nachteil des vollen Pakets, dass man da so mit sich auch zeitlich so mit sich rumschleppt und dann du ja eigentlich auch nicht so der Typ bist, der sich so bewusst Pausenpuffer einplant oder so.
Nee, aber ganz ehrlich, in den Tagen, also in diesen Berlin-Tagen war ja wirklich so, da war ja jeden Tag irgendwas. Also ich hatte ja erst das Apple-Ding, dann hier für Geschichte lernen, dann war der Ärztekongress, dann war noch die Demo und jetzt morgen direkt die Prüfung. Also es war ja wirklich jeden Tag was, aber die Entspannung kam schon mehr oder weniger von allein tatsächlich, weil, keine Ahnung, allein, dass man ja jeden Tag eigentlich so mindestens eine Stunde in der S-Bahn sitzt und so von Ort zu Ort fahren muss, das ist dann ja schon Entspannung. So, also es waren schon sehr coole Tage. Ich habe schon das Gefühl, dass hätte ewig so weitergehen können, ohne dass ich jemals komplett erschöpft bin.
Ja, du fühlst dich da schon auch doppelt und dreifach wohl. Nicht nur, weil du dann, also ich meine, hier könntest du ja auch Bewegung haben, ne? Steigst hier in den Bus, fährst 45 Minuten erstmal bis nach Kassel.
Mache ich ja auch jeden Tag.
Machst du ja aber auch schon jeden Tag. Aber ist es da dann dieses Trubelige in Berlin oder ist es dann das Einfachere? Ich meine, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass das halt dann auch mal Städte sind, denn während du in Kassel gegebenenfalls eine Stunde erstmal nach einem Restaurant suchen musst, wo du was Veganes zu essen kriegst, welches nicht in Plastik verpackt ist, wo du draußen sitzen kannst, kannst du dich in Berlin vor Essensoptionen meistens gar nicht retten. Ist das etwas, was dir so viel erleichtert, dass du mehr Zeit hast und es deswegen genießen kannst, also ein ganz pragmatischer Grund, oder ist es schon Berlin auch als Stadt irgendwie so?
Es ist beides. Also erstmal ist halt also, da fährt halt alle 5 Minuten eine S-Bahn so und hier ist es halt einmal die Stunde oder zweimal die Stunde eventuell sogar nur. Und das heißt, es ist einfach, und genau, das Essen ist halt ein Ding. Also es ist ja wirklich normalerweise, wenn ich in der Stadt bin, dann gebe ich halt auf Google Maps ein, gebe meine ganzen Bedingungen ein, Außenbereich etc., den Filter und dann bleibt häufig nur ganz wenig. Und dann gucke ich halt, okay, wo muss ich jetzt hinfahren? Während in Berlin fahre ich halt dahin, wo ich hin muss oder wo ich hin will, steige aus, laufe 100 Meter und kann mich dann entscheiden zwischen den 4 oder 5 rein vegetarisch oder veganen Sachen. Hm. Also es ist halt schon was völlig anderes, weil gut, im Winter wäre es da vielleicht auch schwieriger, aber Essen war halt wirklich gar kein Thema und das hatte ich unterwegs ja sehr lange nicht mehr. So. Hm. Es war wirklich, an jeder Ecke war ja etwas, wo es sogar nur vegetarische oder vegane Sachen gab. Und auch richtig geil, die man sonst so nie sieht oder so. Hm. Das war natürlich schon besonders, aber ja, auch die ganze Stimmung irgendwie. Also das wird ja auch immer bestätigt durch demografische Umfragen etc., wenn man da mal Berlin halt mit vielen anderen Teilen, oder auch mit, wenn man Berlin mal mit Hessen oder Nordhessen vergleicht. Aber ich würde sagen, unabhängig von solchen Umfragen, merkt man es schon auch so ein bisschen einfach, ich weiß nicht so, wenn ich hier Bus fahre, oder wenn ich abends hier zurückkomme, muss man Angst haben, ne? Weil man es immer sein kann, man begegnet Personen, mit denen man schon mal ernsthaftere Probleme hatte. Und man weiß auch, wenn mal irgendwas passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, einfach aus Erfahrung, weil es schon mehrmals genauso passiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir niemand hilft, dass niemand einschreitet. Man vertraut einfach prinzipiell keinen Menschen, die einen über den Weg laufen, von denen man nicht das Gegenteil weiß. So ist einfach ein riesiges Misstrauen da und das macht natürlich auch was mit einem, wenn man praktisch durch die Straßen geht und man überlegt sich halt wirklich, jeder Mensch ist eigentlich eine potenzielle Gefahr, mehr oder weniger. So ist es de facto, wenn man sich so in der Öffentlichkeit bewegt. Und das macht natürlich auch was, selbst wenn man sich bewusst macht und dass das ja praktisch, ne, also dass es zwar eine reale Gefahr gibt, aber dass das natürlich nicht alle Menschen sind, macht es unterbewusst ja trotzdem etwas mit dem Menschenbild, dass einfach Menschen mit Gefahr assoziiert sind irgendwie. Und ich weiß nicht, aber in Berlin, allein wenn man dort rumgeht, man sieht so häufig, sieht man, keine Ahnung, irgendwelche Anstecker, coolen Anstecker von der Antifa oder von Pride Flags auf Stickern, auf Rucksäcken oder so, oder T-Shirts oder Pullover, wo man sich so denkt, cool, also man ist einfach so den ganzen Tag über, das sind eher so kleine Sachen, aber den ganzen Tag über sieht man irgendwas und denkt sich so, oha, cool, so. Und das macht einfach die Umgebung so total menschenfreundlich irgendwie und verschafft einem einfach generell eine bessere Stimmung. Und dann natürlich noch die ganzen Skurrilitäten, die es einfach in der Stadt gibt. Also das unterscheidet ja Berlin vielleicht jetzt auch mal von anderen großen Städten, sodass es halt wirklich in vielen Stadtvierteln einfach so richtig skurrile Dinge gibt. Dass man sich denkt, so WTF, was ist das jetzt für ein Laden oder was ist das für ein Gebäude oder so. Das ist einfach, also es ist einfach eine extrem coole Stadt.
Hm. Und man könnte wahrscheinlich jetzt noch 6 Wochen in Berlin verbringen und würde ständig neue Sachen entdecken.
Ja.
An sich ist es. Also du hast ja, so oft du schon auch in Berlin warst, nicht so wahnsinnig viel, noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Stimmt. Dort tatsächlich eigentlich. Ja. Obwohl du ja selbst Opa und dein Öhmchen von Berlin aus schon in den Abenteuerurlaub getrieben, ja,
auf hast. Auf den Teufelsberg.
Auf den Teufelsberg hoch, ja. Da erinnere ich mich noch an Bildmaterial von Opa, so auf der Wiese liegen und schimpfen bei irgendeinem Video, das er nicht kann. Ja. Das war übrigens, glaube ich, war das nicht dann, wo dann am Abend Opa seine nackten Füße mit seiner Blase, auf einem Foto.
Auf einem Foto.
Dem Drehbuchautor Richard Kropf gezeigt hat. Und das war das erste Kennenlernen, glaube ich, oder so. Ne?
Ja, in diesem Café. Das muss ich mal zeigen.
Ja, großartig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, es folgte der Freitag. Also quasi der Tag, für den du eigentlich dann auch noch extra in Berlin geblieben bist. Was war da los? Was hast du da gemacht? Und erzähl mal ein bisschen, wie es war.
Freitag war der 50. Konsilium ÄrztInnen-Kongress in Berlin, live on stage. Und da war ich eben, ich war ein Teil des wissenschaftlichen Line-Ups und ich durfte praktisch den Konferenztag beenden mit dem Abschlussvortrag. Ja, und ich bin...
Hast du dir für ein Thema ausgesucht oder war das Thema vorgegeben oder...
Ist ja in Absprache entstanden, dass es praktisch eine Art Interview wird, den der Leiter des Kongresses an dem Tag eben mit mir führt.
Okay.
Und
den kanntest du vorher schon irgendwie, oder?
Ja, ich hatte schon mal auf so einem Kongress gesprochen, wo er beteiligt war. Das war während der Pandemiezeit digital.
Ah, okay.
Ja.
Und das war der dann quasi dich auch interviewt hat. Okay.
Und diesen Termin habe ich halt einfach komplett unterschätzt. Also ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich bin da so vormittags hin ja gekommen, und weil es noch ein paar Vorträge gibt, die ich mir anhören wollte. Und das war auch wieder an der Warschauer Straße auf so einem großen Messegelände in so einer riesigen Konzerthalle. Mhm. Also in so einer Arena fast. Und das waren halt auch wirklich an die 1000 Leute.
Okay.
Und es war halt, das hat auch in so einer riesigen Konzerthalle stattgefunden, wo noch Teile der Tribüne waren so oben, und es waren halt unfassbar viele Leute. Und ich bin dann da praktisch reingekommen und habe mir diese Vorträge angehört, und das waren halt auch alles irgendwie Personen, die man teilweise sogar schon irgendwie kannte oder die so einen Namen haben in der Fachwelt. Und er hat sehr Eindruck geschunden, auf jeden Fall. Und ich bin dann praktisch dort angekommen und wurde begrüßt und habe mir dann noch halt andere Vorträge angehört, die auch echt sehr gut, also ich habe zum Beispiel einen Vortrag mir angehört über Geschlechtsdysphorie und Geschlechtsinkongruenz. Und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich lehrreich. Und danach habe ich dann praktisch den Organisator dieser oder den Leiter diesen Tages getroffen und wurde halt gefragt, ob ich noch Fragen habe und ob noch irgendwas zu klären ist. Und dann habe ich mich halt zusammen mit ihm dort in die erste Reihe gesetzt und habe mir noch die restlichen Vorträge angehört. Und wie gesagt, man hat halt wirklich gemerkt, was für ein wissenschaftliches Niveau das war. Das hat mir grundsätzlich sehr zugesagt, weil der ganze Vortragsstil ein sehr pragmatischer, rationaler war, ohne viel Ausschmückung. Und halt auch die präsentierten Fakten im Vordergrund standen.
Hatte denn der Tag an sich ein spezielles Thema, oder was sind die Themen, die einen dort über den Tag begleiten?
Sozialpädiatrie war, glaube ich, der Überbegriff des Tages. Das heißt, alles, was eigentlich so mit Sozialpädiatrie zu tun hat, also von Geschlechtsinkongruenz dann eben bis zu Autismus. Genau. Und Angststörungen waren, glaube ich, auch dabei. Und ich bin dann halt gekommen praktisch zu dem Vortrag von Geschlechtsinkongruenz. Und auch jemand gehalten hat, glaube ich, der mitbeteiligt war an der Entwicklung einer Richtlinie dazu. Genau. Und was ich zum Beispiel da erfahren habe, man redet ja oft von diesen Detransitions, also den Geschlechtsangleichungen, die wieder rückgängig gemacht werden, ist ja nun ein extrem kleiner Prozentsatz überhaupt. Aber was ich da zum Beispiel noch gelernt habe, was in der Debatte überhaupt keinen Platz findet, ist, dass von der bisher größten Studie zu dem Thema aus den USA haben über 80% der Fälle wurde angegeben, dass der Grund für diese Detransition ein externer Druck, genau. Also es war nicht, dass ich habe mich geirrt, es war falsch, das Geschlecht ist eigentlich gar nicht meins, sondern, keine Ahnung, ich bin da nur mit irgendwas mitgegangen und habe mir was einreden lassen. Das ist es nicht. Das ist auch dieses, ich habe mich geirrt, ist auch natürlich auch eine legitime Sache, aber das ist der kleinste Teil davon. Über 80%, zumindest in den USA, haben praktisch gesagt, ja, ich habe mich nicht geirrt, es ist so, aber ich kann so nicht leben. Ich
halte diesen Druck nicht stand.
Ja. Das ist krass, das wusste ich. Ich würde sagen, ich bin zu dem Thema eigentlich relativ gebildet, aber das wusste ich beim besten Willen. Ich auch gedacht hätte, das würde doch eine Rolle spielen, wenn das so wäre. Diese Detransitions werden so häufig von rechts als Argument angeführt, und dann verschweigt man das so. Das ist, fand ich krass. Und dann war praktisch dann nach dem Vortrag zu Frühintervention war auch mit Autismus Bezug, von daher war es recht spannend, dass ich dann praktisch danach dran war. Dann war praktisch mein Interview.
Mhm. Und wie lief das so ab? Ihr saßt dann zu zweit auf der Bühne quasi? Ja. Auf so einem Sessel und einem Tisch oder so ein Stehpult? Ja, so
zwei Sessel
quasi insgesamt. Und was kam dann da im Vergleich? Ich meine, das werden ja wahrscheinlich ein bisschen andere Fragen sein als jetzt bei einer Filmbegleitung.
Ja, definitiv. Es war schon ein sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Veranstaltung, weil die Fragen halt wirklich, die Fragen hatten es in sich. So, das waren Fragen, wo man weiß, da kann man, also ich kann nie irgendwas sagen. Ich muss immer darauf achten, was ich sage und wie ich mich ausdrücke, was meine Worte bedeuten. Das ist immer mein Anspruch, aber mir war auch klar, wenn das da nicht so ist, hat das auch Konsequenzen. So. Weil ich meine, es sind 1000 Leute aus der Fachwelt. Und die Fragen waren dann halt, ne, diese sowieso ganz kritischen Punkte, die total kontrovers sind. Es ging um Förderschulen, es ging um ABA, also all diese Themen. Es ging letztlich dann auch so ein bisschen um die Grundsatzfrage, ne, Autismus.
Was wurdest du denn zum Thema ABA gefragt?
Also ich wurde praktisch eigentlich mit Zitaten konfrontiert aus Chaos auf Augenhöhe. Und ABA war auch zuvor schon mal Thema in einem anderen Vortrag.
Wo also quasi mit Passagen, die du im Buch geschrieben hast, wurdest du direkt konfrontiert. Ja. Okay.
Ich konnte das, was ich gesagt habe.
Also du konntest ja noch nicht mal sagen, das habe ich doch nie gesagt.
Die standen halt groß, ne? Zitiert wirklich an so Folien.
Okay.
Und ja, genau. Dann wurde dieser Satz ABA ist Missbrauch, den ich ja geschrieben habe, der wurde aufgegriffen. Und das ist ja auch etwas, wozu ich total stehe. Das ist ein Fakt, der lässt sich gar nicht leugnen. Es ging vorher schon mal in einem anderen Vortrag kurz um ABA, wo ABA jetzt auch nicht gelobt wurde, das so nicht, aber wo es halt recht neutral dargestellt wurde. Und ich finde, eine neutrale Darstellung gut mag in einem wissenschaftlichen Kontext, mag das okay sein, praktisch einfach nur die Fakten darzustellen, wie verläuft sowas. Aber trotzdem war es mir wichtig, dass man das nicht ohne moralische Wertung stehen lassen darf. So. Dann habe ich eben da auch den Punkt gemacht, ja, dass ich das praktisch ja gesagt habe zu der ABA-Therapie nach Lovas, nach Iva Lovas, einem radikalen Behavioristen ja aus der Vergangenheit, der diese Therapie in Anführungszeichen, diese Missbrauchsform entwickelt hat, damals noch mit Fixierungen und Elektroschocks und allem Möglichen, dass mich das verstört, dass das, was für eine Hybris das ist, die Menschen an den Tag legen, die sich selbst anmaßen, sagen zu können, dieser Bestandteil deiner Persönlichkeit, der muss ausgemerzt werden, der muss weichen, weil er in der Gesellschaft keinen Platz hat, weil die Gesellschaft belastet. Und habe dann auch gesagt, dass mich diese Arroganz, diese Hybris halt medizinethisch extrem verstört und dass das auch in einer sehr dunklen Vergangenheit in der Medizingeschichte steht. Und da gab es durchaus von einem Teil der Halle auch Applaus.
Vom Teil?
Ja. Ja.
Das ist halt ein Ärztekongress mit 1000 Leuten.
Ja.
Okay. Das heißt, man kann nicht von dir behaupten, dass du da hingefahren bist, um dir deinen gesicherten Applaus abzuholen.
Nein.
Ja. Das kann man nicht behaupten.
Nein.
Ja, wirst halt jetzt nie wieder eingeladen wahrscheinlich.
Doch, ganz sicher.
Meinst
du? Ich spreche auf demselben nochmal in Mannheim.
Ja, weiß ich in Mannheim. Ne? Aber erzähl weiter, Entschuldigung.
Ja, dann ging es eben um dieses Thema Förderschulen und auch um Ableismus, wo ich das verknüpft habe nach dem Motto, es lief dann eine der Fragen, ja, aber deine Forderung ist ja sicherlich nicht, dass ich praktisch alle kompromisslos, vollständig sozusagen den autistischen Bedürfnissen anpassen müssen. Und dann meinte ich halt nur, dass es darum geht, den Zustand zu beenden, in der sich alle den neurotypischen Bedürfnissen anpassen müssen. Und eben auch, dass es natürlich so sein wird, da müssen wir uns nichts vormachen, da muss man niemanden anlügen. Ja, die neurotypischen Menschen werden sich anpassen müssen, werden sich bewegen müssen, wenn die Regelschulen, also wenn wir Förderschulen überflüssig machen wollen, so wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich ja festgeschrieben ist, also das sollte nicht zur Debatte stehen, dass wir Förderschulen überflüssig machen müssen, dann müssen ja die Regelschulen zu Orten werden, die für alle zugänglich sind. Und dann ist es, glaube ich, ganz selbstverständlich und ist nur ein Fakt, den man einfach mal aussprechen muss. Ja, natürlich werden sich die neurotypischen Menschen dafür verändern müssen. Das geht anders nicht. Das sollte keine kontroverse Aussage sein. Das ist Logik. Und das ist natürlich nicht darum geht, sich praktisch bedingungslos anzupassen an die Bedürfnisse autistischer Menschen, aber das absolut aktuell eben das Gegenteil der Fall ist, dass die Bedürfnisse neurotypischer Menschen praktisch eigentlich diesen Machtanspruch erheben, universell zu sein. Und das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, vor kurzem in der Folge, wo wir über den Vorfall in der Bahn gesprochen haben, wie alle Menschen, also wie eigentlich kaum jemand, macht diese Personen verantwortlich, die neurotypischen Menschen, die dort laut herumbrüllen und schreien, die sich rücksichtslos verhalten, aber alle sagen, ich sei rücksichtslos, wenn ich die Toilette blockiere. Also diese totalen doppelten Standards ist auch was ich nochmal angesprochen habe.
Okay.
Also ja, ich habe mich nicht zurückgehalten mit kontroversen Aussagen.
Mhm. Und wie lang ging dein Vortrag oder wie lang ging dein Part insgesamt?
Das war so eine halbe Stunde ungefähr.
Halbe Stunde ungefähr, ja. Okay. Und ich war sehr erstaunt, als ich dann plötzlich auf das Nevin Subotic Spendenkonto geguckt habe. Was ist da passiert, Jay-Z? Ja.
Da wurde eine Challenge praktisch initiiert. Und zwar, es wurden ja praktisch so Screenshots von unserem Blog und aus den Büchern gezeigt. Und da ging es eben auch um die Spendenkampagne für die Stiftung. Ein bisschen verbunden mit eben den Themen Empathie, Konsequenz. Also ja eher positiven Eigenschaften, die ich vermutlich meinem Autismus zu verdanken habe. Und genau, dort war es dann eben so, dass praktisch der Leiter für den Tag ihm gesagt hat, ja, die Konferenz ist ja, die Teilnahme ist kostenlos für die ÄrztInnen dort. Und das, ja, überlegt euch einfach mal so, was würde so ein durchschnittlicher Besuch einer solchen Konferenz euch normalerweise kosten? Und dann könnt ihr mal spenden. So ein großer QR-Code an die Wand projiziert. Und dann wurde eben dieser Wettbewerb aufgemacht, wer schafft denn mehr Spendengeldern, wie heute in Berlin oder dann später Ende des Jahres in Mannheim bei dem Kongress. Und ja, da ist echt viel zusammengekommen.
Ja, es waren, also ich habe die genaue Summe, wir haben gesagt, wir warten jetzt einfach noch ein, zwei Tage ab, wobei gespendet werden sollte, glaube ich, ja einfach hauptsächlich während der Veranstaltung, aber da sind, glaube ich, 35 oder 36 Spenden mit im Schnitt 25 oder 50 Euro, teilweise vereinzelt mit 100 oder 200 Euro rübergekommen. Ich habe mich, war sehr erstaunt, also du warst quasi 3 Tage weg und bist mit einer Menge Kohle für diese Bottich-Stiftung zurückgekommen. Und auch das muss man aus Transparenzgründen vielleicht dann auch dazu sagen, auch für den Auftritt bei Apple und für den Auftritt beim Ärztekongress gab es jeweils ein Honorar, welches wir in die über die Firma quasi über die Wochenendrebellen GbR abrechnen und somit dann ein Drittel des Gewinns am Ende des Jahres bei der Nevin Subotic Welfare Stiftung dann auch landet. Das ist ja so der Weg, den wir jetzt versuchen, so ein bisschen zu gehen insgesamt und den du sehr, sehr konsequent auch beschreitest, muss man sagen. Ja. Finde ich wirklich toll. Ja, und dann bist du bestimmt den Freitagabend, aber hast du dich sofort in den Zug gesetzt, bist nach Hause gekommen, weil du deinen Papsi vermisst hast.
Da wäre auch kein Zug mehr gefahren tatsächlich, aber ich bin dann nochmal nach Hause, zurückgefahren zu Citos Familie, die jetzt in den Randbezirken von Berlin ja praktisch noch einen Ort hat und eine Unterkunft, wo ich dann praktisch hingefahren bin, also nochmal länger S-Bahn fahren. Und da kam tatsächlich gerade Zito dann auch von seiner Klassenfahrt zurück.
Okay, und das heißt, ihr hattet den Freitagabend dann doch noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau. Und er war sehr müde, also wir waren beide sehr müde, weil also ich bin nach Klassenfahrten ja auch immer, das ist eigentlich so eine Regel, nach jeder Klassenfahrt bis jetzt habe ich erstmal eine Woche oder so gebraucht, glaube ich.
Ja,
Ja, ist eigentlich immer so. Und das war bei ihm ähnlich, glaube ich. Aber ja, wir waren dann dementsprechend beide sehr müde, sind auch beide recht früh schlafen gegangen, aber konnten halt trotzdem uns noch ein bisschen unterhalten. Und am nächsten Morgen bin ich dann tatsächlich noch zur Demonstration dort, praktisch dem Abschluss, hoffentlich nicht dem Abschluss, aber der letzten dieser großen angemeldeten Demonstration gegen Rechtsextremismus vor der Europawahl. Wurde dort auch noch ein paar Mal erkannt, habe mit Leuten gesprochen und mich unterhalten, die mich erkannt haben. Ich habe sogar einen Sticker geschenkt bekommen. Das war sehr cool. Das waren coole Gespräche und nach der Demo dann bin ich nach Hause gefahren.
Um dann relativ spät abends aber dann anzukommen.
Ja.
Da haben wir uns auch, glaube ich, nur noch kurz gesehen, irgendwie gestern Abend. Und hast heute dann den Tag den Gang zur Wahlurne gewagt, der dich dann jetzt doch so ein bisschen mit den Ergebnissen so ein bisschen runterzieht, glaube ich. Ne?
Ja.
Wir haben da vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Magst du da kurz so ein bisschen sagen, was in deinem Kopf vorgeht oder was so deine ersten Gedanken dazu sind?
Mich hat es ja vorher schon sehr verstört, dass es praktisch ja eigentlich bei der Wahl wirklich ausschließlich nur noch darum geht, irgendwie die Faschisten oder den Zuwachs der Faschisten möglichst klein zu halten. Also eigentlich geht es nur darum, wie viel schlimmer wird es als vorher. Und das ist halt jetzt im Vergleich, wenn man sich anguckt, 2019 die Europawahl, wo es wirklich noch um proaktive Ideen ging, wo man in die Offensive gegangen ist mit hier europäischer Finanzminister und Neugründung der Europäischen Union und also wirklich großen den Green Deal. Wenn ich das mal mit jetzt vergleiche, ist das schon wirklich eine bittere Bilanz. Und wie wenig die Klimakatastrophe eine Rolle gespielt hat bei dem Ganzen. Und jetzt, das war vorher schon keine guten Anzeichen. Und jetzt die Wahlergebnisse, muss man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. So viele faschistische Stimmen, autoritaristische Stimmen und auch die Ergebnisse praktisch ja eigentlich der anderen Parteien, bei den Grünen zum Beispiel, weiß ich gar nicht, soll ich bestürzt sein? Oder auf der anderen Seite hält sich mein Mitleid auch fast in Grenzen, wenn man die Entschärfung des Klimaschutzgesetzes mitträgt. So, also es ist ein ganz komisches Gefühl, alles irgendwie, besonders auch, weil ich extrem enttäuscht bin von meiner Altersgruppe. So, also ich hatte eigentlich Hoffnung insofern, dass die 16- bis 18-Jährigen jetzt zum ersten Mal wählen dürfen und jetzt dürfen sie zum ersten Mal wählen und das Ergebnis würde ohne sie besser aussehen. Damit, das habe ich so nie in Erwägung gezogen. Irgendwie, dass meine Altersgruppe ist plötzlich diejenigen, in der Faschisten am stärksten sind.
Ja. Zieht sich ja in der Gruppe danach weiter. Also ich habe, wie gesagt, ich bin vorhin, als ich hoch bin, hatte ich nur mal ganz kurz geguckt und da warfen sie gerade eine der ersten Statistiken an die Wand und da ging es um die 20- bis 30-Jährigen, wo die AfD 10% zugelegt hat und die Grünen 18% verloren haben. Ja. Das heißt, der gesamte Strang an jungen Leuten scheint sich vielleicht eher auf den Weg zu machen und zu sagen, wenn Realitätsverleugnung bei den Alten lange gut klappt, dann probiere ich das doch auch mal, weil es natürlich auch immer eine ideale Ausrede ist für die eigene persönliche Abrissparty. Weißt du?
Ja.
Also anders kann ich mir das nicht erklären, wobei wir ja auch in deinen Instagram-Kommentaren, ich meine, du siehst das ja auch immer wieder, heute schrieb irgendwie jemand, die Erde hat sich von allem erholt oder die Erde hat sich immer selbst bereinigt, selbst beim Urknall, wo ich sage, Moment mal, die Erde hat den Urknall überstanden, wie hat sie das geschafft?
Was willst du da noch sagen? Da fehlen einem doch die Worte, was man da liest.
Was kannst du dazu sagen? Der Nächste hat kommentiert, dass er es nicht gut findet, dass du hast auch eine Verantwortung den Jugendlichen gegenüber. Ja, die folgen dir wegen dem Thema Fußball und du kommst einfach mit politischen Botschaften. Das geht überhaupt nicht, Jesse. Und da muss ich dem guten Mann zustimmen. Das geht nicht.
Ich muss ihm auch zustimmen. Ich habe tatsächlich in der Tat die Verantwortung gegenüber genau diesen Jugendlichen, die sich nicht für Politik interessieren und mir trotzdem folgen. Deswegen mache ich das ja.
Was ich nur damit sagen wollte. Also ich kann total nachvollziehen, dass es eine mega bittere Zeit ist, was mir halt irgendwie jetzt gerade in der Sekunde irgendwie am meisten leid tut. Weißt du, was das ist?
Was denn?
Ich hatte mich voll auf diesen Podcast gefreut, dass wir nochmal so richtig in Erinnerungen dieser Woche schwelgen, in all diesen tollen und schönen Momenten. Und wenn man dir jetzt zuhört, spürt man irgendwie, wie du, also das ist wahrscheinlich eher unterbewusst, das machst du ja nicht absichtlich, aber man hört die Freude, die du diese Woche hatte, die hört man schwer raus, sagen wir es mal so.
Die war tatsächlich sehr groß und letztlich gilt ja auch bei diesem Wahlergebnis wie immer das stur bleiben, mit den eigenen Dingen weitermachen, sich nicht desillusionieren lassen, sich nicht irgendwie den Antrieb rauben lassen, sondern einfach den eigenen Plan weiterverfolgen. Anderes kann man jetzt machen, das wird auch dann in den nächsten Tagen so weitergehen, aber natürlich ist es unwillkürlich, also es ist unvermeidbar, dass es einfach scheiße ist, so wie es jetzt gekommen ist. Mal gucken, dass ich das morgen bei der Prüfung überspielt bekomme. Ja.
Ja, haben wir wieder einen richtig guten Zeitpunkt rausgesucht, um zu podcasten, ne?
Wir hätten heute Vormittag, das ist wahrscheinlich, aber naja.
Ja, oder ein anderes Thema.
Wie ein anderes Thema.
Es hat sich von den Edith, Prost Edith, wir trinken zwar heute nicht Ediths Malz, aber trotzdem jetzt ausnahmsweise mal zwischendurch Prost auf dich und vielen Dank für deine Unterstützung auf Steady. Die hat sich als Themenfolge gewünscht Exoplaneten.
Aber das hätten wir jetzt nicht machen können.
Wieso?
Das wäre ja, also...
Na, also klar, das wäre dir schwer gefallen, aber es wäre natürlich schon etwas Positives, irgendwie mal nochmal die Planeten durchzugehen, zu sagen, wo können sie uns denn hinziehen, wo sind wir safe?
Ja, aber also Exoplaneten, das muss diesem Thema gebührt auch eine Stimmung, die dem würdig ist. Ja,
okay, also, und in der Stimmung bist du heute nicht. Hätten wir die Sexfolge erledigen können.
Das wäre eine Idee gewesen. Aber oder? selbst da habe ich so viel... wissenschaftliche Recherche betrieben, dass die sogar besser werden könnte, als man erwartet. Okay. Es wird sich dieses Debakel von der Liebesfolge mit, das wird sich nicht wiederholen. Ich bin besser vorbereitet diesmal.
Das Debakel von der Liebesfolge.
Ja, da habe ich Scheiße gelabert.
Musst du auf jeden Fall verlinken. Doch,
die sollten wir auch nochmal revidieren, finde ich.
Alle, die jetzt diesen Podcast hören, ihr müsst auf jeden Fall euch im Anschluss die Folge zum Thema Liebe anschauen. Falls Jason sie nicht in den Shownotes verlinkt, einfach in der Suche schauen.
Das ist die schlechteste Radio-Rebell-Folge, die es jemals gab. Das ist halt auch wirklich, das Thema hat mich nicht interessiert, das ist das eine, aber es wäre auch wirklich ein Thema gewesen, das man wissenschaftlich durchaus hätte gut aufarbeiten können, aber ich hatte halt gar keine Motivation dazu und ich habe einfach Scheiße gelabert in der Folge.
Nein, du hast keine Scheiße
gelabert. Doch, ich habe Scheiße gelabert in der Folge.
Du hast gesagt, dass du mich über alles liebst.
Ja, aber ich habe auch Scheiße gelabert in der Folge.
Ja, na.
Doch.
Das war schon in Ordnung.
Ich war zum Teil gebrainwashed von... Ich habe echt Scheiße gelabert. Deswegen, wir müssen die Folge auch nochmal revidieren.
Also nochmal eine Folge über Liebe aufnehmen,
quasi insgesamt. Diesmal... Okay.
Können wir das nicht bei Sex mit verwursten?
Nee, das muss man schon trennen.
Nochmal trennen separat insgesamt?
Ja.
Ich dachte, wenn man dann über die Einstiegsfrage kommt, geht Liebe ohne Sex? Nee, geht Sex ohne Liebe? Nee. Ja, ist ja egal, welche Richtung, dass man es dann gegebenenfalls mit thematisieren kann.
Mal gucken.
Ja, wir können auch eine separate Folge.
Ja.
Ja.
Aber apropos stur mit dem eigenen Plan weitermachen, wir sollten noch die Lesung in Bremen ankündigen.
Oh ja, mach mal.
Weißt du die konkreten Daten?
Natürlich.
Dann sag mal.
11.06. 19 Uhr, Ostkurvensaal am Bremer, ich nenne das jetzt einfach weiter, das Bremer Weserstadion.
Ganz heißt das nicht mehr Weserstadion?
Nee.
Oh, ist schade.
Das heißt jetzt Pringles Stadion.
Nee, wirklich? Mhm. Alter.
Nein.
Nein. Wie heißt es denn?
Wiesenhof Arena.
Hab sie. Das heißt nicht Wiesenhof Arena, oder?
Ich weiß es, ich kann es dir noch nicht mal sagen.
Aber es heißt nicht mehr Weserstadion.
Das weiß ich auch nicht, vielleicht heißt es auch noch Weserstadion. Aber ich hatte jetzt kurz überlegt, ob es vielleicht anders heißt, aber ich seit einer gewissen Spielhallen-Arena halte ich mich zum Thema Stadionnamen
besser so.
Dezent zurück, sage gar nichts mehr. Hab's aber auch ehrlich gesagt tatsächlich so gar nicht auf der Kette. Aber am 11.06. sind wir da zur Lesung aus unserem Buch Chaos auf Augenhöhe und wir freuen uns sehr.
Ja.
Was hast du noch?
Das war's, oder?
Wollten wir nicht heute Rezensionen vorlesen aus dem Podcast?
Wollten wir.
Das hatten wir, glaube ich, beim letzten oder beim vorletzten Mal schon angekündigt.
Ich habe mir aber nur gesagt, sie sollen Rezensionen schreiben.
Genau, weil wir die vorlesen wollten.
Ach so.
Aber dann können wir ja jetzt noch eine letzte
Frist
vergeben. Und jetzt hat jeder dann nochmal die Möglichkeit, eine wunderschöne 5-Sterne-Bewertung zu schreiben mit dem Hinweis, ich höre Papsi so gern zu, wäre halt cooler, wenn Jason öfter seine Fresse hält oder sowas. Das sind die Rezensionen, die wir brauchen. Eigentlich, würde ich sagen.
Ja, heute habe ich eher meine Fresse gehalten.
Heute warst du sehr ruhig. Man hat das aber sofort gemerkt. Ich habe das schon gemerkt, man muss sich das so vorstellen, das Podcast-Studio ist ja in Jasons Zimmer. Und du lagst auf dem Bett, als ich reinkam. Und ich habe das sofort dir angesehen, dass du eigentlich nicht in Podcast-Stimmung bist. Hat man dir sofort angesehen. Ja. Aber wenn wir es jetzt nicht durchgezogen hätten, morgen geht die Arbeit wieder los. Da geht wieder die ganze Woche nichts. Also außer Sonntagabend ist da halt immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja. Das wird schon.
Mhm.
Vorwärts schauen.
Ja.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Ich auch.